Micro Europa.
Sounds.
Moderno.
Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Como eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Mikroeuropa, dem Tübinger Campusfunk im freien Radio Wüstewelle auf UKW 96,6. Am Mikrofon Ulrich Hägele. Im Juli 2024 hielt der Marburger Romanist Charles Lofer im Tübinger Club Voltaire einen Vortrag über François-Marie Arouet. Ja, ihr werdet jetzt fragen, wer ist Arouet? Die Auflösung: Hinter Arouet verbirgt sich kein geringerer als der französische Philosoph, Schriftsteller und Historiker Voltaire. Voltaire wurde 1694 in Paris geboren. Er studierte Jura, arbeitete als Angestellter in einem Notariat, doch dann zog es den Freigeist in die Literatur. Außerdem prangerte er als vehementer Kritiker des Feudalismus das absolutistische Herrschaftssystem, das weltanschauliche Monopol der katholischen Kirche und auch den Kolonialismus an. Sein vielleicht bekanntestes Werk in der Literatur ist Candide, inspiriert durch das große Erdbeben von Lissabon im Jahr 1755. Einer der weltweit profiliertesten Kenner Voltaires ist Charles Offert. Der Romanist hat schweizerisch-französische Wurzeln. Als Professor für provenzalische Sprache und Literatur hat er lange an der Universität Marburg gelehrt. Das Multitalent schrieb Sachbücher über Berlioz und den Faschismus in Frankreich. Offert ist Romanautor, Literaturkritiker, Opernregisseur, Musiker, Lyriker und Übersetzer von Freud und Kafka. Staatspräsident François Mitterrand zeichnete ihn mit dem Orden der französischen Ehrenlegion aus. In seiner Lesung im Club Voltaire setzte sich Offert kritisch mit dem Werk Voltaires auseinander. Leider fanden an dem heißen Sommerabend im Juli nur relativ wenige den Weg in den Club Voltaire in der Tübinger Haaggasse. Es war eine fulminante, äußerst kenntnisreiche und mit sehr viel Witz und Ironie vorgetragene Rede des 86-Jährigen. Am Tag darauf hatte ich Gelegenheit, mit Charles Offert auf dem Tübinger Marktplatz im Weinhaus Beck zu sprechen. Es war Markttag, was im Hintergrund gut zu hören ist. Das Interview dauerte etwa 50 Minuten. Ich habe zwei Teile draus geschnitten, dazwischen kommt dann etwas Musik. Ihr hört nun also den ersten Teil des Interviews mit Charles Offert. Ja, Charles Offert, Sie sind hier in Tübingen, der große Kenner von Voltaire. Wir haben jetzt die Gelegenheit, noch ein bisschen miteinander zu sprechen, bevor Sie wieder dann nach Marburg oder wo auch immer hin mit dem Zug fahren. Ich wollte Sie einfach nochmal fragen, was war denn Voltaire für ein Mensch?
Es ist ungeheuer schwer zu sagen, weil es auch auf der anderen Seite nicht schwer zu sagen ist. Ein reiches Leben, über 80 Jahre geworden, was seine Amme für nicht möglich gehalten hätte. Ein Leben als absolut kranker Mann von Anfang bis Ende, mit einer Riesenleistung, eine der größten Leistungen sicher der Weltliteratur schon von dem Volumen her. Mit einem Werk, das alle Wissensgebiete der damaligen Zeit umfasst. Er hat die Historiografie erneuert, das Strafrecht erneuert, hat ungeheuer witzige Romane geschrieben.
Das Strafrecht, kurz, wenn Sie gerade das Strafrecht angesprochen haben, da hat er eine ganz interessante Neuerung eingeführt, nämlich zum Tatort.
Der Tatort im modernen Sinn, wie wir ihn am Fernsehen jeden Abend erleben, ist natürlich eine Erfindung auch des großen Voltaire gewesen.
Inwiefern?
Inwiefern? Das ist eine interessante Sache. Voltaire war von Berufswegen eigentlich Jurist gewesen, hat den Beruf nie ausgeübt, war aber interessiert an allen juristischen Fragen, das heißt an den Missständen des damaligen Rechtssystems in Frankreich. Er hat in verschiedene Prozesse hineinregiert, respektive sie revidiert. Der berühmteste ist vielleicht der Prozess gegen Callas, kurz zusammengefasst, Gallas war ein kleiner, schon älterer Händler in Toulouse. In der Familie ist ein Drama passiert. Sein Sohn ist gestorben, 20-jähriger, ein junger, übrigens kräftiger, großer Mann. Und es ist sofort das Gerücht aufgekommen, der Vater hätte ihn umgebracht. Man hat es verbunden mit Vorurteilen. Die Familie ist protestantisch gewesen. Man hat dann behauptet, der Sohn hätte zum Katholizismus übertreten wollen und, und. Es wurden dann verschiedene Thesen aufgestellt. Der Vater hätte ihn an die Decke gehängt, also erdrosselt, oder mit den Händen zu Tode gebracht, indem er also die Gurgel umfasst hätte, etc. Untersucht wurde nichts. Es wurde dann ein Prozess geführt, wie man als Jurist sagt, à huis clos, also hinter verschlossener Tür. Grausige Angelegenheit, der Mann ist auf unsäglich kaum beschreibbare Art zu Tode gefoltert worden. Voltaire hat erst nach dem Ende des Prozesses, der dann doch ein Skandal wurde, davon erfahren, sofort interveniert, und dank seiner Autorität sind dann die Justizbehörden in Paris darauf eingegangen. Voltaire hat die ersten Untersuchungen angestellt, die wir als moderne Untersuchungen kennzeichnen. Er hat ein Buch darüber geschrieben, ein absolut fundamentales, über die Tatortsichtung. Festgestellt, der Tatort ist das Allerwichtigste, der muss sofort nach der Tat untersucht worden, im Detail. Man muss genau beschreiben, am besten durch einen Anwalt, der unvoreingenommen ist, wer wie zu Tode gekommen ist, gibt es Zeugen, wer kann der Täter sein, wer kann nicht der Täter sein, man muss, das bezeichnet für Voltaire, auch die Magd befragen. Das ist keine dumme Frau, die war im Haus, hat den Sohn übrigens geliebt, den Vater auch. Der Vater war alt, und sagt Voltaire, es ist einfach nicht möglich, dass dieser schon alte, sehr dicke, gichtkranke Vater den Sohn umgebracht hat. Und hat gesagt, wir machen den Test, wenn wir richtige Kriminalisten sind. Wir engagieren Schauspieler, ungefähr das Gewicht des Herrn Callas und das Alter, legen daneben einen Sack von dem Gewicht des Sohnes, der zu Tode gekommen ist, und bitten dann den Schauspieler an einem Seil den Sack hochzuziehen, und sagt Voltaire, das kann er gar nicht, er ist doch viel zu schwach, über 60, für damalige Begriffe ein sehr alter Mann, übrigens sehr krank. Voltaire findet dann raus, durch Recherchen, die er anstellt, der Sohn Callas, der vom Vater ermordet worden ist, wie die Fama sagt, ist ein schwerkranker Melancholiker gewesen. Der Vater hat ihn rührend gepflegt, aber ihn eben vor dem Selbstmord nicht retten können.
Nun war Voltaire dann nicht so sehr mehr als Jurist tätig, sondern er hat sich dann schon in die Literatur bzw. auch in die Geschichtsschreibung eingearbeitet bzw. ist er reingekommen. Er hat wahnsinnig viel geschrieben, ein riesiges Werk hinterlassen, allein 13 Bände mit Briefen, Hunderttausende von Briefe. Er hat dann natürlich auch Politik gemacht, indem er sehr, sehr viel dieser damaligen Missstände im 18. Jahrhundert angeprangert hat.
Ja, das gehört natürlich zum Aktuellsten, was wir Voltaire verdanken. Er hat das mitbegründet, was wir im Französischen eben nennen, die Literatur engagée. Ich muss mich integrieren, ich muss mich engagieren. Was ich schreibe, ist ein Engagement, und zwar für die tagtägliche Praxis. Er spricht von dem Quotidien, von dem Alltäglichen, dessen Zeuge er wäre. Dank seiner Berühmtheit ist es ihm natürlich gelungen, die damaligen Missstände auch zu verschriftlichen, das heißt in Buch zu fassen oder in Flugblätter oder eben in riesige Korrespondenzen, gerichtet an Fürsten, an den französischen König, an Friedrich II., der am Anfang sein Freund gewesen ist, an Fürsten in Deutschland, er hat ja auch lange in Deutschland gelebt, in Mannheim, in Berlin.
Und konnte er Deutsch?
Er konnte nach dem, was wir, es ist immer schwer, wissen Sie, zu sagen, wie weit Sprachkenntnisse gehen in älteren Epochen, wo wir also keine Tondokumente haben. Er konnte fließend Englisch, was er nicht nur gesprochen, sondern auch geschrieben hat. Fürs Deutsch bin ich sehr unsicher. Also Deutsch hat er nicht gelernt. Sie ist über ein paar Brocken nicht hinausgegangen, nehme ich mal an.
Wenn Sie Friedrich den Großen schon angesprochen haben, wie gesagt, er war erst mit ihm befreundet, aber es kam dann doch zum Bruch mit ihm. Warum?
Es kam zum Bruch. Die Unverträglichkeiten liegen auf der Hand. Es sind zwei Temperamente. Friedrich war ein Gewaltherrscher, was wollte er nicht wahrhaben wollte. Das heißt, er hat versucht, den jungen Prinzen für seine Ideen zu gewinnen und hat dann gemerkt, es ist kein Friedensfürst, den ich da unter meine Fittiche genommen habe, sondern der Mann ist ein Gewaltherrscher und er führt schreckliche Kriege. Und die größte Provokation für ihn war natürlich der Siebenjährige Krieg. Das hat er ihm nicht verziehen. Und der Siebenjährige Krieg, den hat er mit einer ungeheuren Drastik beschrieben, etwa im Gandhi, wo übrigens Friedrich der Zweite selber vorkommt und alle Gräuel beschrieben. Auch ein Gräuel, der heute als Kampfmittel also bezeichnet wird, nämlich die sexuelle Vergewaltigung von Frauen. Bereits das Kleinstmoment für damalige Verhältnisse ist für Voltaire ein Anstoß. Das muss bekannt gemacht werden. Es weiß es natürlich niemand, warum nicht. Es gibt keine Kriegsreporter und er gehört zu denen, die alles wissen, respektive sich an Land ziehen. Und er verarbeitet es sofort, sur le champ, verarbeitet er das eben in Romanform. Und zwar nicht in tausendseitigen Bänden, sondern in kleinen Romanen, 50, 60, 40 Seiten manchmal, um sicher zu sein, es gerät wirklich unter das Volk, unter die, die es eigentlich erfahren müssen.
Könnte man den Voltaire auch als modernen Journalisten bezeichnen?
Er ist durchaus modern und journalistisch modern. Ich habe ihn ein paar Mal jetzt auch mit Assange verglichen. Er reißt wirklich alle Dokumente.
Mit Julian Assange, der Whistleblower, meinen Sie?
Ja,
dem gleich. Und warum?
Weil er natürlich bereits die Methoden benutzt, die Assange benutzt hat. Das heißt, alle Dokumente, die man sich irgendwie erkämpfen kann, benutzt man. Man fragt den Hersteller oder den Schreiber nicht, darf ich? Man weiß genau, der sagt nein. Und ich brauche alle Mittel, auch vielleicht Mittel an der Grenze, um eben die Wahrheit offenbar zu machen. Und das hat ihm auch Friedrich eben nicht verziehen. Er hat natürlich Korrespondenzen von Friedrich benutzt, um ihn zu entlarven. Um ihm zu zeigen, ich sehe, wer du bist, ich habe den Beweis. Der und der Brief von dir, von so und so vielten, und den publiziere ich. Das ist bereits Assange, bevor es ihn gibt.
Könnte man denn Voltaire auch als einer der Mitbegründer der modernen Wissenschaft bezeichnen? Er hat ja auch historisch gearbeitet und hat Quellen benutzt.
Ja. Also Voltaire ist neben allen übrigen Tätigkeiten, die sind sehr zahlreich, ist natürlich ein moderner Autor im ganz, ganz aktuellen Sinn. Er hat zum Beispiel als Autor den damals noch umkämpften Newton wirklich bekannt gemacht, zusammen übrigens mit einer guten Bekannten und Physikerin, der Madame Duchâtelet. Buch geschrieben über Newton, natürlich ein Unikum, ein sehr kompetentes Werk und Newton mit seiner Freundin übersetzt für das französische Publikum. Warum? Es war für ihn wichtig, er war der Ansicht, die Physik und nicht die Metaphysik, die Physik bringt die Menschheit vorwärts, weil sie Wissenschaft, sicheres Wissen im Gegensatz zur Metaphysik, in dem Sinne absolut modern. Für die Historiografie genau dasselbe. Er war der Ansicht, die Geschichtsschreibung, wie wir sie bisher kennen, ist einseitig. Die Geschichtsschreibung rekurriert auf theologische Prämissen, gottgewollte Geschichte und. Das hat er bekämpft und Bücher geschrieben, die Geschichte eben erfassen, von Archivmaterial her, von Korrespondenzen her, und die zeigen, die Geschichte ist ein menschengemachtes Werk, von Menschen inspiriert, von Menschen missbraucht. Und was wir brauchen, ist eine Geschichte, die das andere betont, nämlich zum Beispiel kulturelle Leistungen. In diesem Sinn hat er ein großes Buch, 1000 Seiten, geschrieben über das Jahrhundert Ludwigs des 14., Le siècle de Louis XIV. Und das ist eine Kulturgeschichte, keine Kriegsgeschichte. Eine reine Kulturgeschichte. Was hat Ludwig XIV. An Kultur geleistet? Das andere unterschlägt er, um zu zeigen, das Einzige, was überleben kann von einem Fürsten, sind seine Kulturleistungen. Keine Kriege.
Nun hat er ja auch sehr, sehr stark, Sie haben es jetzt gerade eben erwähnt, gegen die Kirche gelästert. Er hat gegen die Kirche geschrieben. Frankreich war damals ein katholisch geprägtes Land, auch heute noch. Der König Ludwig XIV. Et al., die waren alle von Gott eingesetzt, von Gottes Gnaden. Wie hat er da diese Kirchenkritik untergebracht? Ist er da nicht auch mal zensiert worden oder haben die Herrscher das aushalten müssen?
Niemand hätte natürlich gewagt, Voltaire offiziell zu zensieren. Als junger Mann ist er wegen einer Bagatelle mal von einem Adligen eingelocht worden, kurze Zeit. Aber kein König hätte an ihn gerührt. Das mit der Kirche ist ein absolut zentrales Moment in seinem ganzen Leben von Anfang weg. Es wird behauptet, er wäre Atheist gewesen. Stimmt nicht. Er hat sogar in Ferney, wo er gewohnt hat, eine kleine Kapelle bauen lassen, ist offenbar auch zur Messe gegangen. Die Kirche als Institution ist für ihn ein Ärgernis, weil sie sich verbrüdert und verschwistert hat mit dem Staat. Was Staatsrecht ist, ist auch Kirchenrecht. Voltaire will beides natürlich getrennt haben und die Kirche ist eine Verbrecherinstitution. Écrasez l'infâme, wie es berühmt geworden als Schlagwort bis heute, zerstört die Verruchte. Damit meint er die Kirche, die er nicht mal mehr nennt, weil es das so bekannt ist, dass jeder Franzose weiß, wenn Voltaire schreit, écrasez l'infâme, meint er nur die Kirche. Die Kirche ist ein Verbrecherinstitut. Er weist das nach durch Fakten, dass der Staat, wenn er also keine Todesurteile mehr ausspricht, das der Kirche übergibt, in der Hoffnung, die findet dann die wirklichen Argumente, die dazu führen. Und diese Argumente findet man natürlich zuhauf. Unter seinen zahlreichen Prozessen findet sich auch der Prozess gegen einen jungen Mann, der übrigens Chevalier gewesen ist, also von Rang gewesen ist. Der hatte Gott negiert und Voltaire gelesen, der ist zum Tode verurteilt worden, hingerichtet worden. Darüber hat er auch ein Buch geschrieben.
Aber Voltaires Schriften wurden nicht zensiert?
Voltaires Schriften konnten nicht zensiert werden, weil er immer Wege fand, sie zu drucken. Und es klar war für jeden gewieften Drucker, dass es ein Riesengeschäft war. Und er hat überall drucken lassen. Mal in Spanien, mal in den Niederlanden, mal in England. Und es steht dann in der Schweiz gedruckt, wahrscheinlich war es in Holland und umgekehrt. Das heißt, man kam dem Drucken nie auf die Spur. Man hat versucht. Voltaire war viel zu gerissen. Er hat seine Drucker gesucht.
Nun haben Sie vorhin Candide schon angesprochen, dieses berühmte Werk von ihm, ein Roman mit 50, 55 Seiten, der einer Naturkatastrophe zugrunde liegt, nämlich das große Erdbeben in Lissabon. Warum hat er gerade dieses Ereignis als Grundlage genommen?
Das war für ihn evident. Ich muss, sagt er ja immer wieder, ein aktueller, ein zeitgenössischer Autor sein. Ich muss Dinge benennen, die heute oder gestern passiert sind, die also im Gedächtnis sind. Und das macht ihn modern. Er greift zurück auf ganz kürzliche Ereignisse in der Hoffnung, die Leute erinnern sich noch daran. Und das Erdbeben von Lissabon war in der Tat ein ganz furchtbares Ereignis, das von allen Interpreten, sagt er, missbraucht wurde. Die Kirche sagt, ja zu Recht, Gott musste intervenieren, er musste, Gott war gezwungen zu intervenieren und die Stadt zu zertrümmern. Warum? Die waren alle atheistisch, unfromm, unkeusch. Gott hat endlich mal den Mut gefunden, das zu tun, was wir schon lange erhofft haben. Eine Stadt zerstören und zu zeigen, man muss anders leben. Rousseau hat auch interveniert, sein Intimfeind, und gesagt, im Grunde genommen ist es menschengemacht, menschengewollt. Die Menschen hätten gut getan, keine großen Städte zu bauen, in Hütten zu bleiben. Wären sie in Hütten geblieben, hätte es kein Erdbeben gegeben mit Hochhäusern, das Menschen verschüttet hätte.
Herr Greifstein. Wie steht er denn, er hat es in Candide auch erwähnt, wie steht er denn zur Macht? Er hat ja ein ganz, ganz spezielles Verhältnis zu den Machthabern. Er hat auch eine ganz, ganz extreme Einstellung zu den Machthabern der Krone, der Politik und der Kirche. Was hält er denn von denen?
Ja, er hat die Helden immer bezeichnet als Verbrechen. Sehr modern, es könnte von Brecht sein. Das heißt, Helden misstraut er und er entlarvt sie immer, ob es der französische König ist oder eben der sogenannte große Friedrich. Oder auch die Katrin aus Russland, die er zuerst bewundert und für eine Aufklärerin hält. Und er muss immer die furchtbare Erfahrung machen, den wirklich aufgeklärten König oder Königin oder Prinzen, den gibt's nicht. Und er sucht nach Regierungsformen. Die noch idealste scheint ihm die englische zu sein, wo er am wenigsten auszusetzen hat. Für Deutschland, auch mit dem Kleinfürstentum, für Spanien, für Frankreich ist er äußerst streng. Er sucht nach einer Form von Republik in Anlehnung an englische Vorbilder. England kennt er sehr gut, er hat in England gelebt, auch Englisch geschrieben. Und das englische Vorbild, meint er, könnte auch für Europa Gültigkeit erlangen.
Nun ist Voltaire sehr, sehr häufig verdreht dargestellt worden. Er war Opfer von Fake News, also von sehr, sehr alten, aus heutiger Sicht Fake News. Er wurde zum Teil auch als Antisemit dargestellt, je nachdem, wer davon profitiert hat. Die Nazis haben ihn irgendwie gelobt, ja. Und dann hat sich doch durch ihre Studien auch vor allem herausgestellt, dass es da sehr, sehr starke Lügen gab, die ihm das Wort quasi im Mund umgedreht haben. Können Sie da ein Beispiel machen?
Ja, es ist also sehr, sehr bedenklich. Voltaire gehört wahrscheinlich in Weltliteratur zu den am häufigsten missdeuteten und wahrscheinlich zu Unrecht vermaledeiten Autoren. Die einen bezeichnen ihn als Atheisten, verurteilen ihn deshalb, das ist er nicht gewesen. Andere sagen anderes. Das Schlimmste ist wahrscheinlich das mit dem Antisemitismus. Und da kann man natürlich nachweisen als Herausgeber von Texten von Voltaire, dass es wohl antisemitische Texte gibt, Voltaire zugeschrieben. Ich habe ein Beispiel gestern genannt. Sämtliche Werke von Voltaire, Band sowieso, 1863. Und wenn man da als heutiger Herausgeber damit konfrontiert wird, ist man erschreckt. Ja, hat Voltaire das wirklich gesagt? Die Juden seien das verruchteste Volk, das je gelebt hätte. Ja, was stellt man fest? Dieser Text, 1863 gedruckt, ist erschienen zum ersten Mal 1823, also Jahrzehnte nach dem Tod von Voltaire. Da muss ich also zurückfragen, zurückforschen in den Bibliotheken, ja, gibt es da eine Vorlage für zu Lebzeiten des Herrn Voltaire erschienen? Und man stellt fest, es gibt keinen Text, der also vor diesem Text von 1823 von Voltaire erschienen ist. Das heißt, der damalige Herausgeber hat in Eigenregie seinen eigenen Antisemitismus dem großen Voltaire unterschoben. Es ist heute leider so, dass sehr viele, gerade jüdische Forscher, Voltaire aus Gründen, die nicht bekannt sind, die Voltaire als Antisemiten bezeichnen. Zu solchen Leuten gehören deutsche Professoren. Es ist mir passiert, dass ich mal einen Artikel vor ein paar Jahren geschrieben habe, Voltaire, der Judenfreund. Die bekannten Zeitungen, für die ich auch arbeite, also FR oder FAZ, wollten den Text nicht drucken, weil ich die schuldigen deutschen Professoren genannt habe. Es wurde mir gesagt, du kennst uns, wir drucken dich gerne. Den Text können wir nicht drucken. Das sind deutsche Professoren, die sind bei uns abonniert. Wir können nicht Abonnenten verlieren. Ich habe es im Ausland publiziert.
Soweit der erste Teil meines Interviews mit dem Romanisten und Voltaire-Kenner Charles Auffaire. Jetzt erstmal etwas Musik, Célibataire mit Laurie Darmon.
Samedi soir sur la terre, je tourne en rond, je sais pas quoi faire. Dehors il fait gris misère, y'a plus de saison, plus de repères. Téléphone qui m'appelle, c'est Simone, elle me dit ma belle. Rejoins-moi, on va danser, j'ai un pote qui connaît le DJ. Ok, ça part, solo bar, que voulez-vous boire? Cocktail, saveur, désespoir. Il me dit, m'en parle pas, je me suis fait larguer hier soir. Et là je le regarde, attends t'es célibataire, je suis célibataire, mais qu'est-ce qu'on attend pour le faire? On pourrait s'envoyer en l'air. Allez on va faire du Rennester, laisse-toi faire. Je suis célibataire, terre en feu, feu de joie, la joie d'être célibataire. Terminer les galères, ouais, ouais, t'es célibataire, air de jeu, jeu d'un soir, soirée. Blanche célibataire, libre comme l'air. Dimanche matin, je me réveille, Alice au parfum des merveilles. Odeur croissant, café crème, comment va ma bohémienne? Je lui souris et je me tais, il comprend vite et se frais. Un chemin tout près de moi, on est mieux au septième qu'en bas. Puis ça me revient, ces mots tout perdus dans mon cou. Perdu dans mon cou. Et soudain, je sens qu'il a couru. C'est tout, t'es célibataire, je suis célibataire, mais qu'est-ce qu'on attend pour le faire? On pourrait s'envoyer en l'air. Allez, on va pas faire du Rennester, laisse-toi faire. Je suis célibataire, terre en feu, feu de joie, la joie d'être célibataire. Terminer les galères, ouais, ouais, t'es célibataire, air de jeu, jeu d'un soir, soirée nuit blanche célibataire. Et là je reçois un message, c'est mon ex qui veut me revoir. Il tombe à pic comme par hasard et l'autre qui me dit,
c'est quoi, c'est qui?
T'inquiète, c'est le septième ciel chéri qui prépare un nouveau cocktail. Saveur légère, passion, remède, soupçon, colère.
Viens, je t'emmène.
T'es célibataire, je suis célibataire, mais qu'est-ce qu'on attend pour le faire? On pourrait s'envoyer en l'air. Allez, on va pas faire du Rennester, laisse-toi faire. Je suis célibataire, car en feu, feu de joie, la joie d'être célibataire. Terminer les galères, ouais, ouais, t'es célibataire, l'air de jeu, jeu d'un soir, soirée, nuit blanche, célibataire, libre comme l'air.
Micro Europa,
bringing young Europe together.
Toute seule, j'y arrive pas. Faut que tu m'aimes. Faut que tu la trouves jolie, ma voix et mes poèmes. Quand même, faut que tu m'aimes. Faut que tu gardes ta main dans la mienne quand je suis blême. Dis-moi que ça va le faire et qu'il y aura pas de problème. Que la lune est pleine. J'ai toujours besoin qu'on me valide, qu'on me trouve sympa, qu'on me trouve sublime. J'ai peur des avis, des cœurs qui s'abîment. De plus être dans le coup, j'ai peur de plus être la même. Que tu me jettes pour la prochaine venue, que je sois plus qu'une inconnue. Faut que tu m'aimes, sinon je fais quoi? Faut que tu m'aimes, moi j'y arrive pas. Faut que tu m'aimes, sinon je perds pied. J'sais plus où aller, ni comment je m'appelle. Faut que tu m'aimes, sinon je fais quoi? Moi j'y arrive pas. Faut que tu m'aimes, c'est n'importe quoi. Faut que tu m'aimes plus fort que moi-même. Plus fort que moi-même. Faut que tu crois plus en moi-même que moi. Faut que tu m'aimes, sinon j'ai le cœur qui est pas tranquille. Faut que tu m'aimes, quand je sais même plus comment je m'habille, comment je m'anime, que j'hiberne. Faut que tu m'aimes. Quand je crois plus à ce que je fais, faut que tu m'aimes. Quand j'ai l'impression de tout rater, faut que tu m'aides. Quand je me sens comme une merde, j'ai peur de plus être la même. Que tu me jettes pour la prochaine venue. Que je sois plus qu'une inconnue. Faut que tu m'aimes, sinon je fais quoi? Faut que tu m'aimes, moi j'y arrive pas. Faut que tu m'aimes, sinon je perds pied. Je sais plus où aller, ni comment je m'appelle. Faut que tu m'aimes, sinon je fais quoi? Faut que tu m'aimes, moi j'y arrive pas. Faut que tu m'aimes, c'est n'importe quoi. Faut que tu crois plus en moi-même que moi. Pourquoi je remarque que les pouces s'emballent les mauvais démons? Pourquoi j'entends pas bien quand tu dis c'est bon? Pourquoi j'entends c'est nul quand tu dis c'est super? Pourquoi j'attends toujours l'autorisation? Pourquoi y'a pas de confiance dans ma maison? Pourquoi je cherche toujours à plaire? Dis-moi que toi aussi t'es comme ça. Toi aussi t'es comme ça. Faut que tu m'aimes, sinon je fais quoi? Faut que tu m'aimes, moi j'y arrive pas. Faut que tu m'aimes, sinon je perds pied. Je sais plus où aller, ni comment je m'appelle. Faut que tu m'aimes, sinon je fais quoi? Faut que tu m'aimes, moi j'y arrive pas. Plus fort que moi-même, plus fort que moi-même. Faut que tu crois plus en moi-même que moi.
Stiletto mit Faut que tu m'aimes. Ihr hört den Tübinger Campusfunk Mikro Europa im freien Radio Wüstewelle 96,6. Heute mit einem Interview über Voltaire. Im Rahmen seines Vortrags im Club Voltaire habe ich im Weinhaus Beck auf dem Tübinger Marktplatz mit dem Romanisten und Voltaire-Forscher Charles Auffaire gesprochen. Hier nun der zweite Teil des Interviews. Wir sitzen immer noch auf dem Tübinger Marktplatz. Hier ist Charles Auffaire, der große Romanist schweizerisch-französischer Herkunft. Und ganz, ganz großer Kenner von Voltaire, von seiner Biografie und seinem Werk. Die Fälschungen, die gemacht worden sind, die Zuschreibungen, die nicht stimmen. Man hat seine Probleme überhaupt zu verifizieren, ob Voltaire das überhaupt selber geschrieben hat, weil es von Voltaire eigentlich kaum oder nur ganz, ganz wenige Originalmanuskripte gibt. Warum gibt es so wenige Originalmanuskripte von ihm?
Das ist ein Problem, was wir heute gut kennen. Ab der Goethe-Zeit werden natürlich die Manuskripte von bekannten Autoren gesammelt. Das sind Reliquien, die gehen in die Familientradition ein. Da wird nichts weggeworfen. Wenn man heute sieht, also die großen Manuskriptsammlungen von Balzac, von Stendhal, von Goethe, ist nicht absehbar und die haben Riesenpreise. Eine Unterschrift von Balzac, Tausende von Euro. Nur die Unterschrift, gut. Im 18. Jahrhundert beginnt das langsam. Im 17. Jahrhundert, wir haben keine Manuskripte von den französischen Klassikern, Corneille, Molière, Racine, das ist alles vernichtet worden. Warum? Weil die Familien der Auffassung waren, es ist unwichtig, erstens, und zweitens, es ist vielleicht mit Korrekturen übersät, also uninteressant, das wurde einfach systematisch verbrannt. Gut, weg damit. Bei Voltaire ist es so, dass die Briefe aufgehoben werden von den meisten Empfängern. Warum? Das sind persönliche Zeugnisse, da sind die Leute geschmeichelt, dass der große Mann ihn persönlich schreibt. Das wird in der Familie tradiert, da hat man Freude. Abgesehen davon, dass Dinge drin stehen, die persönlich sind oder sehr wissenschaftlich sind, auf Newton bezogen. Das liest man und gibt es dem Kind weiter. Er soll auch lesen, was Voltaire, der Bub, soll auch lesen, was Voltaire über Newton gesagt hat. Bei den großen Werken, den wissenschaftlichen, die ich geschrieben habe, ist es klar, das Manuskript geht als Manuskript ohne Kopie, das ist sehr wichtig, ohne Kopie an den Verleger, an den Drucker, der ein gewiefter Mann ist bis ins 20. Jahrhundert.
An den Drucker direkt?
An den Drucker direkt, der dann mühsamst ein von Voltaire schon vorkorrigiertes Manuskript entziffern muss.
und von Hand dann setzt.
Und absolut von Hand, ohne Kopie. Was passiert nachher mit dem Manuskript, wenn der Text gesetzt ist, also Bleisatz, wohlgemerkt? Eindeutig, das Papier, teuer damals, wird verkauft. An wen? An den Gemüse- und Wursthändler. Das heißt, wer auf dem Markt eine Wurst kauft, kriegt die eingepackt natürlich in ein Manuskript, zum Beispiel von Voltaire.
Er hat ja nicht nur Abhandlungen geschrieben, wir hatten es vorher auch schon, sondern er hat sehr, sehr viele ungezählte Briefe geschrieben. Es waren hauptsächlich politische Briefe, Briefe mit wissenschaftlichem Inhalt, aber keine oder ganz, ganz wenige private Briefe. Voltaire hatte gesundheitliche Probleme. Er hatte mit 20 Jahren schon keine Zähne mehr. Hängt es damit zusammen, dass er keine privaten Liebesbriefe oder sowas geschrieben hat, weil er von vornherein möglicherweise da Probleme hatte, mit Frauen sich auszutauschen, um das mal vorsichtig zu sagen?
Das ist natürlich schwer zu sagen, wir waren nicht dabei. Er wird bewundert, aber die Frauen, die ihn umgeben, sind meist Frauen mit großen, sagen wir, wissenschaftlichen Interessen, wie die genannte Physikerin und Mathematikerin Madame Duchâtelet, die mit ihm publiziert hat, eine sehr junge Frau, eine sehr schöne Frau, die auch ein Kind gekriegt hat. Sie ist deswegen auch gestorben, aber das Kind war nachgewiesenermaßen nicht von Voltaire und so weiter. Also die Liebe interessiert ihn nicht sehr heftig. Ich glaube, das liegt an dem Arbeitspensum. Der Mann muss pro Tag, ich weiß nicht, wie lange gearbeitet haben, 16, 17 Stunden. Er hatte einen Sekretär, das erklärt nicht das Riesenpensum. Das Riesenpensum erklärt sich aus seiner eigenen Handschrift. Dann kommt dazu also das furchtbare Gesundheitsproblem. Man sieht es, man hat ja sehr viele Karikaturen, sehr viele Zeichnungen, Bilder von Voltaire. Die benennen immer dieselbe Körperhaltung, sehr gebeugt, sehr, sehr schlank. Der Mann hat sicher keine 45, keine 50 Kilo gewogen. Das mit dem Beißen, Nahrung verdauen, war ein Problem. Er hat ein Leben lang, er beschreibt das auch seinem Arzt gegenüber, am Durchfall gelitten, konnte also nicht zunehmen, hat Magenschmerzen gehabt, es gab kein Imodium, es gab auch keinen Arzt, der ihm hätte helfen können, wirksam. Das heißt, das Ganze ist so vom Willen gesteuert, dass er sich einfach gesagt hat, das Einzige, was ich tun kann, ist schreiben. Und das hat er im Übermaß für uns getan.
Durch diese schlechte gesundheitliche Verfassung könnte ich mir vorstellen, dass da möglicherweise auch sein sprichwörtlicher Pessimismus vielleicht hergekommen ist. Er hat sich möglicherweise vorgestellt, dass er gar nicht so lange lebt bei diesem gesundheitlichen Zustand, obwohl er dann im Endeffekt weit über 80 geworden ist. Ist da was dran? Also Stichwort Pessimismus?
Also Pessimismus für die eigene Person nicht. Er wird ja geschildert von Zeitgenossen als sehr, sehr lustiger Mensch. Er ist also kein Melancholiker gewesen, kein Pessimist für die eigene Person. Sehr aufgeräumt. Er wird auch gezeichnet von einem Genfer Maler, von Jean Hubert, beim Aufstehen, wie er sich kleidet und so weiter. Da wirkt er also sehr, sehr agil. Ob das nur Propaganda gewesen ist, das ist natürlich schwer zu sagen. Voltaire ist natürlich auch ein Propagandamensch, der versucht, sein eigenes Bild möglichst vorteilhaft nicht nur an die Nachwelt zu lancieren, sondern auch an die Mitwelt. Er ist eitel, wird gesagt. Ja, welcher Autor ist es nicht? Er hat übrigens völlig recht, eitel zu sein bei der Leistung.
Und mit seinem normalen, also sprich übergeordneten Pessimismus in Bezug auf die Natur, in Bezug auf die Politik, wie schaut es da aus?
Das ist natürlich ein anderes Problem. Was die Menschheit angeht, ist er Pessimist geblieben von Anfang bis Ende. Er verachtet vieles, was die Menschen getan haben. Er betrachtet natürlich die Menschheit aus dem Blickwinkel dessen, der um die Verbrechen weiß und auch weiß, dass Verbrechen gerne unterschlagen werden. Kriege gehören zu seinen großen Themen, weil sie natürlich das benennen, was er bekämpft.
Er hat ja auch schon die, wie soll ich sagen, die Shoah in gewisser Weise vorweggenommen. Er hat auch das Wort Holocaust schon geprägt, 1766 oder so um den Dreh rum, ganz früh. Wie kam er da dazu, so ein Wort, das wir eigentlich erst 200 Jahre später erst dann begriffen haben, was es bedeutet, über einen amerikanischen Fernsehfilm, muss man auch mal sagen, ja, der Holocaust hieß. Wie kam Voltaire zu diesem Urteil?
Ja, das gehört ja sicher zum Modernsten. Deshalb verstehe ich die Leute nicht, die dem Voltaire irgendeine Form von Atheismus unterstellen, was schlicht also bösartig ist, weil die Texte es nicht belegen. Das Wort Holocaust kommt im Französischen in der Tat, es genügt nachzugucken, bei ihm zum ersten Mal vor und ist abgeleitet, typisch für Voltaire, aus dem, was er über die Geschichte weiß. Ich habe den Text gestern gelesen. Er spricht zu den Juden, wir haben euch durch Jahrhunderte hindurch aufgehängt. Ein Jude, ein Hund, ein Jude. Das haben wir gemacht. Und Voltaire hat Angst, es könnte sich wiederholen. Er ist also prophetisch und sagt, was gestern passiert ist gegen die Juden, das kann morgen wieder passieren. Und er betrachtet sie als Freunde. Er sagt auch, mir fehlt etwas, klar. Mir fehlt etwas, ihr habt die Vorhaut nicht mehr, ich habe sie noch. Und das ist schon ein Mantel, aber... Bitte, bitte, meine Eltern waren eben keine Juden. Aber ihr seid Juden, ich liebe euch.
Wenn man diese Geschichte Revue passieren lässt, dann finde ich, stellt sich immer wieder die Frage, was würde Voltaire heute sagen zu unserer Politik, zu unserem Europa? Damals gab es kein vereinigtes Europa, die europäischen Staaten lagen miteinander im Clinch, viele Staaten, es gab Koalitionen, aber es gab auch viele Kriege. Was würde Voltaire zu Europa sagen? Das würde mich interessieren. Klar, sagen Sie, er lebt heute nicht, aber was hätte er sagen können?
Er wäre entsetzt über unsere Gleichgültigkeit, denn er war schon der Ansicht, durch ihn und durch auch seine Freunde, die seine Überzeugung teilen, würde die Menschheit einfach schlicht verbessert. Die Sklaverei würde abgeschafft, die Verachtung der Frau würde abgeschafft, es würde keine Kastrationen mehr geben, die Priester könnten auch Priesterinnen sein und so weiter und so fort. Das heißt, er könnte nicht verstehen, dass wir irgendwo stecken geblieben sind in alten Auffassungen und nicht das beherzigt haben, was er gefordert hatte, dass die Menschlichkeit bei uns nicht eingekehrt ist. Deshalb auch seine absolut grausigen Geschichtsschilderungen in Candide, die kaum auszuhalten sind. Die Heere sind schlechter Heere. Die Frauen werden systematisch vergewaltigt. Die Vergewaltigung von Frauen ist ein Kriegsinstrument und so weiter. Das sind alles moderne Dinge. Die haben wir heute im Übermaß. Und Voltaire würde sagen, habt ihr nichts gelernt, weil ihr meine Bücher nicht gelesen habt.
Wir haben heute... aktuell ein großes Flüchtlingsproblem. Problem klingt schon wieder negativ. Wir haben sehr, sehr viele Migranten, die nach Europa kommen, die nach Deutschland kommen, die nach Frankreich kommen, aber auch in die Schweiz. Voltaire hat in seinen letzten Jahren südlich von Genf gelebt, in einem Haus, was man ihm hinterher irgendwie so als Schloss angedichtet hat, aber das hat er auch nicht gestimmt. Er hat da auch nicht allein gewohnt in diesem Haus.
Nein, das gehört zu den ganz großen Ereignissen in seinem Leben. Er geht als vermögender Mann, das ist klar, geht er an die Schweizer Grenze, kauft sich dort ein Landhaus, Ferne, kleines Kaff, ist in der Nähe von Genf. Warum? Er sagt, wenn die französische Polizei schon Lust verspürt, mich zu verhaften, dann bin ich in 2 Minuten in der Schweiz und die Genfer können mich nicht ausliefern. Gut. Und in diesem Landhaus beherbergt er jahrzehntelang 300 Flüchtlinge aus der ganzen Welt. Auf seine Kosten. Das wird ihm dann angerechnet. Er ist geldgeil gewesen, er hat viel Geld gemacht und das Einzige, was ihn interessiert, ist Geld. All dieses Geld hat er ausgegeben für andere. Und allein die Prozesse haben Millionen gekostet, klar. Er hat sehr bescheiden gelebt, mit 2, 3 Dienern, normal, karg gelebt, kein Luxus, keine großen Karossen und so weiter. Hat selber Bäume gepflanzt in Ferne, übrigens Bäume, die man noch heute sehen kann.
Er hat auch, Stichwort Klimawandel, er hat das natürlich nicht vorhersehen können, aber er hat sehr, sehr stark sich, wie über das Erdbeben in Lissabon, hat er sich sehr, sehr stark auch damit beschäftigt, wie die Natur funktioniert. Ja. Was würde er denn sagen, wenn er wissen würde, dass die Menschheit den Planeten so weit fast zugrunde richtet, dass das Klima nicht mehr beherrschbar ist, so wie es aktuell ja schon scheint?
Ja, das konnte ich nicht voraussehen, in keiner Art und Weise. Die Mittel waren ja nicht gegeben, etwas kaputt zu machen, die Erde zu erwärmen, Wasser, Meere zu erwärmen und. Das lag außerhalb der damaligen Wissensmöglichkeiten. Da konnte er sich gar nicht dazu äußern, konnte das auch nicht voraussehen, in keiner Art und Weise. Was er voraussehen konnte, ist natürlich die furchtbare, perverse Machart der menschlichen Bosheit, die sie austobt in Kolonien. Das war ihm klar. Warum? Weil er sich Aufzeichnungen von Seeoffizieren beschafft hat, die genau geschildert haben, wie man die ausplünderte. Also ein Beispiel, das er immer wieder zitierte, ist der Kaffee. Kommt immer wieder. Und er sagt, wisst ihr eigentlich, zu welchem Preis ihr den Kaffee kriegt? Wisst ihr, wer den Kaffee macht? Und sagt, ironisch, ja, die Pariser meinen wahrscheinlich, der Kaffee wächst in der Normandie und ein paar Bauern mahlen den. Nein, sagt er, der Kaffee, den ihr trinkt, der kommt an in Säcken, ja, in weißen Säcken, die mal weiß waren. Die sind aber mit Blut befleckt. Und dann kommt die ganze Sklavengeschichte und sagt, den Kaffee, meine lieben Mitbürger, den Kaffee verdankt ihr versklavten Menschen, die gepeitscht werden, wenn sie nicht genügend Kaffee produzieren.
Das stimmt eigentlich nachdenklich, weil wir 200 oder 250 Jahre später oder noch länger eigentlich, wie mir scheint, nicht nur in der Kaffeeproduktion gar nicht so viel weiter gekommen sind.
Wir sind nicht weiter gekommen, nein. Wir haben es nicht kapiert. Wir beuten die dritte Welt weiter aus.
Hat Voltaire dann auf der ganzen Linie recht gehabt?
Er hat, glaube ich, als einer der wenigen großen Intellektuellen in dem, was er geschrieben hatte, recht gehabt. Also ich glaube, man wird bei ihm sehr, sehr wenig Irrtümer oder Fehleinschätzungen finden. Er war einfach zu luzide, zu klarsichtig, um sich täuschen zu können oder sich täuschen zu lassen. Er fällt auch nirgends rein. Gut, Freundschaft zu Friedrich, aber sobald Friedrich sich in Kriege verwickelt, schreibt er ihn ab. Bei Katharina der Großen in Russland genau dasselbe. Sobald er merkt, sie schafft die Bauern nicht ab, die Bauern als Sklaven nicht ab, ist sie abgeschrieben und so weiter. Er ist da sehr, sehr konsequent und hält sich dann diese falschen Prinzen, die er für aufgeklärte Prinzen gehalten hat, vom Leibe.
Hat er überhaupt eine längere Freundschaft gehabt zu jemandem oder es war ja derjenige, der immer, wenn es Streit gab, abgebrochen hat, gesagt, nee, mache ich nicht?
Er sucht natürlich, das muss man offen sagen, er sucht die Auseinandersetzung. Feinde sind für ihn das willkommene Wild aus seinem ganzen Theater. Die braucht er. Das ist ihm ja vorgeworfen worden. Er wäre bösartig gewesen. Wild, ungezähmt. Stimmt überhaupt nicht, er hat sich einfach eingesetzt. Wenn man also zum Beispiel liest die Briefe an die Familie Callas, Opfer aus Toulouse, das ist also wirklich einfach eine rührende Korrespondenz mit einfachen Leuten, denen er genau beschreibt, wie ihr Vater Jean Callas eben zu Unrecht zu Tode gekommen ist. Absolut rührend. Das heißt, er geht auf die Menschen zu den Freundschaften, zahlreich. Das ganze Jahrhundert betet ihn an, also Voltaire gehört zu den bewundertsten Autoren der Weltliteratur, zu seinen Freunden, die größten der Zeit, also Diderot, D'Alembert, er arbeitet auch mit an dem Standardwerk der damaligen Philosophie, der Enzyklopädie. Er hat sehr, sehr viele Freunde. Das kommt mit dazu, er zieht die Menschen wirklich an.
Ich sitze immer noch auf dem Tübinger Marktplatz mit Charles Offert, dem großen Romanisten. Voltaire, Philosoph, in Frankreich ja, aber in Deutschland nein, oder?
Also Deutschland ist seltsam in der Einstellung zu Voltaire. Man begreift es nicht so richtig. Also in Deutschland ist er als Philosoph nie ernst genommen worden von Amerikanern, Engländern und. Ja, Ich kenne keine deutsche Philosophiegeschichte, wo er ein großes Kapitel erreicht hätte. Warum begreift man nicht? Oder nur, wenn man sagt, die Deutschen haben eine Systemphilosophie, betrachten das als Philosophie und das andere nicht. Voltaire hat kein philosophisches System errichtet, sondern eben philosophische Pamphlete geschrieben, Kampfschriften, und die waren in Deutschland oder sind es noch in Deutschland, sind nicht sehr beliebt. Also wenn man sich überlegt, dass die erste Übersetzung eines Hauptwerkes von Voltaire, die philosophischen Briefe, vor 4 Jahren erst bei Reclam erschienen sind, deutsch, spricht das natürlich absolut Bände. Man wollte ihn nicht haben. Die Bewunderer sind zahlreich, Goethe hat ihn in den Himmel gehoben, Friedrich Nietzsche und Schopenhauer noch ein bisschen mehr und noch mehr Heinrich Mann.
Ja, da gab es ja einen Zwist zwischen Heinrich und Thomas Mann.
Ja, genau. Das muss sehr, sehr furchtbar gewesen sein. Im Gegensatz zu Thomas Mann ist sein Bruder Heinrich Mann ein großer Frankophiler gewesen, der auch sehr viel über französische Autoren geschrieben hat, auch über Zola, den Dreyfus-Apologeten, über Voltaire ebenfalls. Und da in diesem Fulguranten Voltaire-Aufsatz von 1910, wenn ich es richtig im Kopf habe, der große Voltaire über Goethe gestellt hat. Das hat ihm natürlich Thomas Mann, sein Bruder, nie verziehen können. Es ist zum Bruch zwischen den beiden Brüdern gekommen. Schuld daran sind französische Autoren gewesen.
Nun, sie mussten sich dann im gemeinsamen Exil dann wieder zusammenraufen, in gewisser Weise,
genau,
in Amerika.
Nachher.
Voltaire hat eine Beerdigung gehabt, einen Trauerzug, als er am Ende seines langen Lebens dann gestorben ist. Warum war dieser Trauerzug so groß und bis heute möglicherweise unübertroffen? Wie muss man sich die Zeit damals in Frankreich vorstellen? Es kann ja nur sein, dass er quasi als literarischer Held galt bei ganz, ganz vielen, auch bei Menschen, die gar nicht schreiben konnten und auch nicht lesen konnten.
Das ist ganz erstaunlich, Sie sagen es. Also Voltaire war berühmt. Das in einer Zeit, wo nicht jeder lesen konnte, wo nicht jeder also die Schriften von Voltaire hatte. Aber durch seine publizistische Tätigkeit ist er natürlich erzbekannt geworden. Namentlich durch die von ihm geführten Prozesse. Das war wirklich ein Thema einfach. Einer wagte es, überall aufzutreten, und er trat auf, er trat in Erscheinung und er meldete sich. Er meldete sich, schrieb Briefe, brachte seinen Namen in die Zeitungen, engagierte Anwälte, die auch Schriften über ihn verfassen und. Er war natürlich ein Publicity-Mensch. Das kommt also mit dazu. Er wusste, dass Wirksamkeit nur erreicht werden kann, wenn ein Autor aufsteht. Und er war bekannt, das ist einer der bekanntesten Namen sicher. Und der Zug, der ihn in den Pantheon begleitet hat, soll Millionen umfasst haben. Man kann sie nicht nachzählen. Und was besonders bewegend ist, an der Spitze dieses Riesenzuges durch ganz Paris standen nicht etwa die Herren Danton und Robespierre, die Revolutionsführer, sondern die Organisatoren hatten gesagt, nein, Voltaire ist ein Mann des Volkes, nicht der großen Politiker. Und sie setzten an den Kopf des Zuges die beiden Töchter von Jean Gallas, also von dem Justizopfer, die beiden Vieh Gallas. Das ist das schönste Symbol wahrscheinlich, was Voltaire zugeschrieben wird und was er verdient hat.
Welche Bedeutung hat Voltaire heute in Frankreich?
Er hat natürlich eine immense Bedeutung. Man sieht es etwa in Gedenkfeiern, die letzte, die mir jetzt in Erinnerung ist, oder die letzten, besser gesagt, sind die paar Gedenkfeiern, nicht nur in Paris, für den umgebrachten französischen Lehrer, Gymnasiallehrer Batti, der ja wirklich also die Nation erschüttert hat. Und wenn man also die Züge gesehen hat, was ich auch gesehen habe in Paris, ist das am häufigsten mitgetragene Porträt, das Porträt von Voltaire gewesen, mit Zitaten aus seinen Werken. Also er ist natürlich präsent, gerade dort, wo klar ist, es ist Unrecht passiert, es sind Morde geschehen und. Und der Begriff Mord wird von Worte sehr, sehr oft gebraucht. Auch bei den Justizirrtümern wird klar gesagt, der und der Mann, zum Beispiel Callas, ist ermordet worden. Und wer hat ihn ermordet? Die Justiz. Die Justiz hat ihn ermordet. Und es wird nicht umschrieben, irgendwie zu Tode gekommen oder sowas. Nein, ist ermordet worden. Möchte.
Nun, Charles Sofer, wir müssen noch ein kleines Rätsel auflösen. Was verbirgt sich denn hinter dem Namen Voltaire?
Also, das Problem ist eigentlich ganz einfach. Viele Autoren der Literatur in Frankreich, aber auch anderswo, legen sich für das, was sie schreiben, außerhalb des Familiennamens, den sie noch benutzen, ein Pseudonym zu. Man realisiert es eigentlich gar nicht. Wer war Jean-Baptiste Boclin? Wer war das? Da können Sie 100 Franzosen fragen, keiner weiß es. Jean-Baptiste Boclin, wer war das? Das war natürlich Molière. Das heißt, man kennt ihn nur noch unter dem Namen, den er sich fabriziert hat, Molière. Bei Voltaire ist es ähnlich, also die Familie hat ihn getauft auf Jean, aber sie hieß Arouet. Der Vater war Notar in Paris. Da er einen älteren Bruder hatte, wurde er als der Jüngere bezeichnet, Jean Arouet Le Jeune. Wenn man das genau aufschreibt und die Buchstaben umkehrt, kommt man auf Voltaire. Man braucht nur ein U zum V zu machen.
Das heißt, es ist ein Anagramm?
Es ist ein reines Anagramm. Man hat gesagt, er wollte sich verstecken. Nein, es wusste ab dem ersten Buch jeder, wer Voltaire war. Und es war natürlich leichter, sich zu merken, als das komplizierte Jean-Marie Arouet Le Jeune. Das ist kein Name für einen Autor. Und das setzt sich ja dann fort im literarischen Betrieb Stendhal. Wer weiß schon, wie der Mann wirklich geheißen hat. Auch das ein Anagramm.
Sagt Charles Offert, Professor für Romanistik an der Universität Marburg, Emeritus, muss man dazu sagen. Ja. Vielen, vielen Dank für das Interview und vielen, vielen Dank, dass Sie so lange Zeit gehabt haben, hier auf dem Tübinger Marktplatz im Weinhausbeck mir Rede und Antwort zu stehen.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen.
Vielen Dank.
War schön. Sehr nett.
Soweit mein Interview mit dem Marburger Romanisten und Voltaire-Kenner Charles Offert. Charles Offert war unter anderem an der 13-bändigen Edition von Voltaires Briefwechsel beteiligt und auch an der über 200 Bände umfassenden Edition des Gesamtwerks. Damit wären wir am Ende unserer heutigen Campusfunk-Sendung angelangt. Alle Sendungen zum Nachhören findet ihr in unserer Mediathek auf der Homepage der Tübinger UB. Weitere Infos findet ihr auf unserer Homepage unter mikro-europa.de. Am Mikrofon war Ulrich Hägele. Macht's gut, bleibt gesund und bis bald.